alle Jahre wieder gibt es um die Weihnachtszeit herum Spendenaufrufe. Sie erinnern an das Elend auf der Welt und daheim und sie fordern ihre Adressaten auf, sich mit diesem Elend gedanklich und gefühlsmäßig zu befassen. Zugleich werden Angebote unterbreitet, wie man etwas tun kann, um das ausgiebig geschilderte Elend zu lindern, wie es heißt. Da liest man zum Beispiel in der FR vor Weihnachten: Armut in einem reichen Land ist ein Phänomen, über das Sie, damit ist der Leser angesprochen, beinahe täglich in Ihrer Zeitung lesen. Und dann der interessante Hinweis: seit mehr als einem halben Jahrhundert engagiert sich die FR auch aktiv für diejenigen, die in materieller und sozialer Not leben. Not gemeinsam lindern lautet das Motto unserer Altenhilfeaktion, für die wir auch in diesem Jahr wieder um Ihre Spende bitten. Es geht darum, bedürftigen Menschen zum Beispiel einen Zuschuss für den neuen Kühlschrank zu gewähren, beim Kauf einer neuen Matratze behilflich zu sein oder, und dies immer häufiger, alten Menschen über die Mängel unseres Gesundheitswesens hinwegzuhelfen. Finanzielle Zuschüsse für die Zahnbehandlung oder beim Kauf einer neuen Brille sind in unserer vorweihnachtlichen Spendenaktion immer wichtiger geworden. So viel zum Auftakt. Mit diesen und ähnlichen Auskünften werden wir uns in dieser ersten Stunde ausgiebig beschäftigen. Seit mehr als einem halben Jahrhundert, schreibt die FR, und verweist damit darauf, dass das Spendenwesen seine Dauerhaftigkeit aus der Grundlage von Armut und Not in dieser Gesellschaft bezieht, und zwar aus einer Grundlage, die nach eigenem Bekunden, und das ist ja auch niemandem ein Geheimnis, zu dieser Gesellschaft gehört. Denn es gibt sie seit mehr als einem halben Jahrhundert, seitdem sich die FR engagiert, und hinzuzufügen ist natürlich schon viel, viel länger. Migge, wie siehst du die Sache?
Ja, du hast schon darauf hingewiesen. Die Frankfurter Rundschau gibt es in etwa seit gibt es in etwa seit dem Krieg, also seit dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn man den Aufruf, den du eben zitiert hast, sich nochmal vergegenwärtigt, beweihräuchert sich die Frankfurter Rundschau darin, seit ihrer Existenz eine Aktion mit dem Titel Not gemeinsam lindern auf die Beine gestellt zu haben, woraus man ja erst einmal den Schluss ziehen kann, genauso lange wie die FR existiert auch der Grund, warum sie meint, die Not lindern zu müssen, also existiert die Not. Und es ist ja auch wahr, die FR ist eine kritisch-liberale Zeitung und die steht täglich voll von Berichten, mit Berichten über die alltägliche Armut in unserem Gemeinwesen. Also die ersten 5 Seiten wimmeln ja nur so von Gemeinheiten, die den Leuten seitens des Kapitals, seitens der Wirtschaft oder seitens der Politik angetan werden. Und mindestens 2-3 Mal im Jahr werden die offiziellen Armutsberichte veröffentlicht. Und die FR ist immer eine der ersten Zeitungen, die diese Armutsberichte ganz groß herausstellt. Die Frage, die sich einem da ja aufdrängt, ist, ob eigentlich die Aktion Not gemeinsam lindern eine erschöpfende Antwort ist auf die festgestellte Armut und auf die festgestellte Not. oder ob man nicht an der Stelle auch mal einhalten müsste, anstatt einfach zu sagen, oh je, hier sind Leute ins Elend gefallen, wie kann ich da ein wenig helfen? Sondern man kann sich ja auch mal die Frage vorlegen und sollte sich vor allen Dingen die Frage vorlegen, wie kommt es eigentlich, dass mit dieser Dauerhaftigkeit der Not in diesem schönen Gemeinwesen namens BRD zu rechnen ist und dass diese Not in keinster Weise abnimmt, sondern ewig und 3 Tage dauert. Wenn ich mir das so angucke, was in den Zeitungen und nicht nur in der FR und nicht nur in den Zeitungen, sondern auch in der Fernsehöffentlichkeit und ansonsten geboten wird an Aufrufen zum Spenden, kommt mir das immer so vor, das ist fast schon im Unterschied zu dem, was ich mir eigentlich dazu denke, dass man sich mal über die Gründe der Not Rechenschaft ablegen sollte, dass das Helfen wollen so etwas ist wie eine offensive Absage an die Erkundigung nach Gründen der Not. Offensive Absage nämlich insofern, wenn man sich mal mit Leuten, die helfen wollen oder sogar diesen Profis, die diese Hilfe, die Spendenaktionen organisieren, unterhält, kriegt man immer folgende Auskunft. Ja, ihr seid vielleicht gut, ihr fragt nach den Gründen der Not, aber was nutzt der Oma oder dem kranken alten Menschen? Was nutzt dem eigentlich jetzt eine Erklärung über die gesellschaftlichen Zustände, über den Kapitalismus? Ihm muss doch geholfen werden. Also nach dem Motto, was nützt eine Aufklärung über den Kapitalismus, wo doch den alten Menschen zum Beispiel eine Matratze oder eine neue Brille fehlt? Das ist schon eine ziemliche, ja, wie gesagt, eine Absage, sich auch nur ansatzweise mal mit den Gründen zu beschäftigen. Also erstmal soweit zum Auftakt. Wir werden sicherlich jetzt näher in die Sache eindringen.
Also Mikkel, du hast ja sicher nichts dagegen, dass die alte Oma ihre neue Matratze bekommt, sondern ich verstehe dich ja auch so, dass du gerade diesen Unterschied machen willst. Dass sie ihre Matratze bekommt, ist die eine Sache, nur, das ist jetzt gar nicht der Witz an dieser Stellung zur Welt. Und okay, werfen wir einmal die Frage auf, worin diese Stellung im Einzelnen besteht und was sie nützt, wenn sie sich so offensiv dazu bekennt, eine Veranstaltung zu sein, die rein kompensatorischen Charakter hat. Das heißt also, eine Veranstaltung zu sein, die ganz selbstbewusst behauptet, sie sei damit zufrieden, eine Almoseninstitution darzustellen. Eine Begleitveranstaltung zu Armut und Not und die damit auch schon abhakt, dass die Veranstaltung, die im letzten Jahr stattgefunden hat und im vorletzten Jahr stattgefunden hat, auch im nächsten Jahr wieder stattfinden wird und im übernächsten Jahr. Denn arme Schlucker wird es nach dieser Auskunft, die ja unterstellt ist bei der FR, auch dann genauso geben, und zwar arme Schlucker, die nicht einmal in der Lage sind, aus dem, was sie besitzen, grundsätzliche Notwendigkeiten des Lebens in unserer Gesellschaft zu bestreiten. Dennoch, es ist ja nicht so, und so würde ich jetzt erstmal deinen Gedanken fortsetzen wollen, dass es keine Auskunft darüber gibt, wie sich die FR und die kritischen Geister, die in ihr schreiben, die Sache erklären. Schließlich wird ja in aller Ausführlichkeit über die Schicksale berichtet. Es gibt regelrechte Armut und auch in unserer Gesellschaft Elendschilderungen. Nur wird jetzt wirklich darüber berichtet, was die Wahrheit der Armut ist in unserer Gesellschaft? Ich schlage vor, dass wir uns vielleicht mal ein oder zwei Schicksale anschauen. Zum Beispiel schreibt die FR am 6.12. Manche Menschen lenken das Leben eines anderen in eine neue Bahn. Manchmal führt dies zu einer Katastrophe. In Waltrauts Fall war dieser Mensch ein junger, hübscher Mann, der ihr auf dem Motorroller in ihrem hessischen Heimatstädtchen entgegengefahren kam, den sie heiratet und der sich als Schläger und Fremdgeher entpuppt. Mit 27 Jahren schafft sie den Absprung aus der gescheiterten Ehe. Dann Krankheit, Herzinfarkt, Erwerbsunfähigkeit. Aber trotz kleiner Rente ermöglichte sie beiden Söhnen das Studium. In Waltraud G.'s Wohnung riecht es zurzeit nach Schimmel, der sich nach einem Wasserschaden bildete. Der Wasserschaden ist ein Segen für Waltraud, denn die Wohnungsgesellschaft bezahlt ihr die schon lange notwendige Renovierung der Räume. Ihr selbst hätte das Geld gefehlt. Anschaulich geschildert. Ebenso wie der Fall von Melanie, die bei den Adlerwerken an der Stanzmaschine arbeitete, mit 21 Jahren in einer kleinen Dachwohnung lebte und als Arbeiterin in der Fabrik, eben bei den Adlerwerken, das Gefühl hatte, in einer gewissen Weise jetzt für ihr Leben selbst sorgen zu können und unabhängig zu sein. Jetzt die FR. Doch dann kam dieser Anruf. Ihr Vater sei gestorben, habe die letzte Zeit in einem Pflegeheim gelebt. Nun sollte sie, die Tochter, die doch kaum Geld hatte, zahlen für das Pflegeheim, für die Beerdigung. Um einer Lohnpfändung zu entgehen, arbeitete sie schwarz, wusch Autos an einer Tankstelle. Am längsten beschäftigt war sie bei einer großen Reinigungskette. 18 Jahre lang hat sie die Wäsche anderer gebügelt, bis sie einen Bandscheibenvorfall erlitt. Weitere Krankheiten folgten. Heute muss sie mit knapp 600 Euro Rente und Grundsicherung leben. Was ist die Moral dieser Geschichten? Was möchte uns die FR denn jetzt mitteilen? Möchte sie eine Verbindung herstellen zwischen Melanie als Arbeiterin bei den Adlerwerken an einer Maschine, im Rhythmus, den diese Maschine vorgibt, und ihrer Krankheit, ihrem Verschleiß der Knochen, von Arthrose ist die Rede, von Rückenproblemen ist die Rede. Möchte sie eine Verbindung herstellen zwischen dieser Arbeit und der Tatsache, dass Melanie von dem Lohn kaum leben konnte, jedenfalls auf keinen Fall als Zusatzkosten kamen? Möchte sie davon sprechen, dass diese Zusatzkosten im System der sozialen Sicherung, das es in Deutschland ja gibt, ihr aufgebürdet wurden? Dass sie in ihrer Not sich gezwungen sah, um überhaupt noch existieren zu können in dieser Gesellschaft, schwarz zu arbeiten, was hier ja offen ausgesprochen wird und ansonsten von der FR in einer anderen Rubrik verteufelt wird, als Steuerhinterziehung, die der Einzelne am Staat und an unserem Gemeinwesen begehen würde. Oder will sie was anderes sagen? Nehmen wir noch einen Fall. Von einer Mutter, die an Krebs erkrankt. Ihre Tochter pflegte sie zu Hause bis zum Tod. Und dann starb der Mann dieser Frau und viel Leid für ein einziges Leben, fasst die FR ihre Moral zusammen. Heute plagen die Frau, von der die Rede ist, Ruth mit Namen, Albträume. Jemand riet ihr zur Psychopharmaka. Doch ein Arzt erkannte das Drama ihres Lebens, schreibt die FR pathetisch, brachte sie auf ein Ginkgo-Präparat zur besseren Durchblutung des Gehirns. Sie macht die Erfahrung, es hilft. Eine Packung kostet knapp 40 Euro, die Krankenkasse zahlt nicht. Was will die FR dann mitteilen? Sicher eins, ein tragischer Fall, ein echter Schicksalsschlag. Da reicht in dieser Gesellschaft schon eine Krankheit. Und schon ist der Weg vorgezeichnet. Die FR nimmt kein Blatt vor den Mund. Aber das, worauf es hier ankommt, ist sicher nicht der Hinweis darauf, erst recht nicht die Vertiefung oder Erklärung, wie denn der Zusammenhang ist zwischen der Armut und der Arbeit, die die Personen, von denen die Rede ist, in der Regel doch hatten, zwischen der Armut und dem Gesundheitswesen, diesem Teil der sozialen Sicherung. Wenn überhaupt, sind das Bedingungen, mit denen der Einzelne fertig werden muss und in der Regel, sonst würden diese Fälle hier gar nicht auftauchen, nicht fertig werden kann. Es sind Bedingungen, die den Weg vorzeichnen, und dann fehlt das Geld, um sich das in diesem jeweiligen Fall der Nötigste, das vielleicht etwas hinausgeht über Butter und Brot, die man jeden Tag braucht, zu kaufen. Und das ist kein Zufall, sagen wir dagegen. Die FR legt mit der Kategorie der Einzelfallschilderung und des Schicksals nahe, dass es sich um einen Zufall, um ein unglückliches, dramatisch, tragisches Geschehen handelt. Nur, bei uns hat jedes Ding, jedes Nützliche, Notwendige einen Preis, den, und das ist anerkannt, derjenige verdienen will, der es produziert hat. Der bietet das Zeug ja genau deshalb an und nicht um die Menschheit mit lauter nützlichen Gebrauchsgegenständen zu versorgen. Und ein Verzicht auf den Preis wegen erwiesener Zahlungsunfähigkeit kommt sicher nie in Frage. Höchstens mal als kompensatorische Veranstaltung, als Zuschuss spendierfreudiger Menschen, das mag zur Weihnachtszeit sogar auch ein Unternehmen sein, das damit seinen Ruf aufpoliert und dann in der FR eigens genannt wird. Und an dieses notwendige Geld, was man braucht, kommt man nur, wenn man arbeitet. Das machen die Menschen, von denen da die Rede ist. Aber das, was da an Geld herauskommt, ist zunächst mal das, was der Arbeitgeber, in dessen Diensten man steht und der auf seinen Vorteil achtet, der mit der Arbeit sein Geschäft macht, herausschlägt aus der Arbeit des Einzelnen. Und dann kommt ein Zwischenfall, ein Bandscheibenvorfall, der Tod des Vaters und das ach so geregelte Leben ist dahin und die FR ist wieder weg von dem anschaulich geschilderten Zusammenhang, und zwar bei ihrem Thema, dem Schicksal. Und dieses Schicksal, das ist erstmal meine Gegenthese dazu, ist gar kein Schicksal, sondern ist bei uns marktwirtschaftliche oder, wenn man es etwas unfreundlicher nennen will, kapitalistische Normalität.
Okay, gut, du hast darauf hingewiesen. Die Spendenaktionen, die Frankfurter Rundschau, die wir uns jetzt heute als Beispiel herausgenommen haben, dass die Spendenaktionen an den Gründen, warum ein Schicksalsschlag zu Not und Armut führt, keinen Deut ändern will. Die Leute, die abhängig vom Gang der Geschäfte und ihrer politischen Verwaltung sind, sind das auch nach den Spendenaktionen, wie der FR-Weihnachtsaktion, der alljährlichen, und das weiß auch jeder. Du hast ja darauf hingewiesen, in der Gesellschaft geht alles mit Geld, aber auch nur mit Geld. Und die kleinste Unregelmäßigkeit, der kleinste Zwischenfall führt dazu, dass man an die notwendigen Verdienstmöglichkeiten nicht mehr herankommt, dass die Verdienstmöglichkeiten, die man in dem einen oder anderen Fall noch hat, für besondere Anlässe, für besondere Schwierigkeiten nicht ausreichen. Und der Grund, warum man in dem einen Fall gleich arbeitslos, gleich verdienstlos wird, warum das Geld immer nicht reicht, darauf hast du auch schon hingewiesen. Alles ist abhängig davon, ob man in die Kalkulationen von Geschäftsleuten hineinpasst. Einmal im Sinn von, man macht sich nützlich für sie, man tritt in ihre Dienste, man macht sich krumm für die Vermehrung deren Eigentum. Und der Verdienst, der dabei herauskommt, wird von ihnen gewertet als Kosten. Und die müssen möglichst gering gehalten werden. Auf der anderen Seite kommt man in den Kalkulationen vor als zahlungsfähige Nachfrage. Man soll helfen, ihren Gewinn, den sie sich beim Verkauf der Produkte erwarten und versprechen, den soll man versilbern. Und wenn man das nötige Geld dafür nicht hat, ist man eben von den Mitteln, die man eigentlich bräuchte, ausgeschlossen. Und das Zeug wird anderweitig verkauft oder es wird weggeschmissen. Auf jeden Fall wird es nicht einfach da zur Verfügung gestellt, wo es wirklich gebraucht wird. Das ist die Normalität, das hast du gerade nochmal unterstrichen. Und jeder weiß auch, wenn man jetzt wieder zurückkommt auf unsere Spendenaktionen, wenn man den Leuten einen 50er in die Hand drückt, wenn man einem Bettler 10 Euro oder nur 1 Euro in die Hand drückt, ja, was macht er damit? Er kann sich dann das, was er braucht, vielleicht kaufen. Ja, aber man muss es ja ihm deshalb geben, weil er nur auf diese Weise den Notwendigkeiten nachkommen kann, die in der Gesellschaft den Ton angeben. Die Spendenaktionen und auch die Spender, die sich darauf einlassen, die erheben sich natürlich über diese Sicht der Dinge. Sie stellen sich einfach auf den Standpunkt zu sagen, wenigstens in diesem oder jenem besonders schlimmen Einzelfall ist doch wohl geholfen worden. Und das ist ja eigentlich auch nicht zu bestreiten. Also nur um das nochmal klarzustellen, du hast ja auch schon mal darauf hingewiesen, Franz. Der Oma, das ist jetzt ein Beispiel aus den dreien herausgegriffen, der ist ja wirklich geholfen, wenn sie eine Matratze, einen Kühlschrank oder eine neue Brille bekommt. Allerdings wird das Phänomen massenhafter Verarmung in einem reichen Land in dieser Hilfeoptik dann aber doch auch wieder verwandelt. Es bleibt ja nicht einfach dabei, dass man sagt, aha, diese Frau ist ein ganz stinknormales Opfer einer Gesellschaft, in der es ums Geldverdienen geht. Und wenn man nicht genügend davon hat, ist man quasi am Arsch gepackt. Sondern hier wird eine ganz neue Sichtweise nahegelegt, auch durch die Schilderungen. Dass Not und Armut, die man mit solcher Regelmäßigkeit an- und auffallen, betrachtet werden und behandelt werden, wie Einzelschicksale und Einzelfälle, denen das Leben übel mitgespielt hat und denen man wieder auf die Beine helfen muss, gehen konsequent weg von dem, was sich an jedem einzelnen Beispiel ablesen lässt, was wir ja gerade versucht haben zu zeigen.
Wie darf ich dich da mal gerade unterbrechen? Ich möchte genau vielleicht noch einen Gedanken hinzufügen zu dem, was du gerade sagst. Genau das war meine Intention, und zwar überleg doch mal jetzt, so wie du die Sache erklärst, Folgendes. Wir würden folgende Mitteilung in der Zeitung bekommen. In Deutschland gibt es aktuell 4,5 Millionen Arbeitslose. Spendet massenhaft. In Deutschland gibt es neue Auseinandersetzungen in der Tarifrunde. Die Leute werden immer ärmer. Spendet massenhaft. Es wäre lächerlich. Daraus würde sich aus dem, was heute gesellschaftlich vorgeht, also das, was die tägliche Organisation und Auseinandersetzung um die Armut ist. Darum, was sich jemand heute leisten kann, wird sich doch nie ein Spendenaufruf fabrizieren lassen. Genau das, was du sagst. Diese Verwandlung der Normalität des Massenphänomens Armut, dass die Leute sehen müssen, wie sie über die Runden kommen, ist notwendig, damit überhaupt das so ans Gemüt geht und sich der kritische Verstand einleuchten lässt, dass er dann spendet. Das lässt sich vielleicht auch nochmal so erklären, dass man sagt, man nimmt einfach alle Notizen. Es gibt immer mehr Hartz-IV-Empfänger. Spendet. Das vielleicht sogar noch ergänzt mit einem richtigen Grund. Es gibt immer mehr Hartz-IV-Empfänger, weil der Staat für seine weltumspannenden Projekte, vor allen Dingen jetzt auch in der Konkurrenz mit anderen Nationen, sehen will, dass er seine Kassen saniert. Wenn man so die Sache schildern würde, da käme nichts Schicksalhaftes heraus. Genau das, was du sagst. Es muss als Schicksal aufbereitet sein und aufbereitet werden, und damit geht es weg von, wenn ich da mal einen Begriff aus der Soziologie nehme, daraus, dass es ein strukturelles, also ein in der Art und Weise der Organisation dieser Gesellschaft angelegtes Phänomen ist. Dann werden nämlich die Schilderungen zum Resultat einer besonders unglücklichen Verkettung oder einer Verkettung ungünstiger, unglücklicher Umstände oder Ereignisse. Und es erfolgt eine Verdrehung. Nämlich das besondere Schicksal, die spezifische Verarmungsgeschichte eines Einzelnen, wird zum Grund für dessen Lage, für dessen elende Lage, obwohl doch noch der Spruch, den ja auch jeder kennt, das kann jeden von uns treffen, das Gegenteil belegt.
Franz, genau. Das war nochmal ein schönes Stichwort. Warum eignet sich eigentlich der Hinweis auf 4 Millionen Arbeitslose oder 5? Man weiß es ja immer nicht so genau, da streiten sich ja die Statistiker immer, wie viel man da eigentlich zurechnen muss. Warum eignet sich das nicht für einen Spendenaufruf? Ich meine, so albern ist ja auch die FR nicht, dass sie sagt, machen wir da vielleicht einen Spendenaufruf drauf. Man muss natürlich Folgendes sagen. Wenn es um Hartz IV, um Tarifauseinandersetzungen und so weiter geht, da ist die FR natürlich ganz auf dem Standpunkt, was ist eigentlich verträglich für unsere wirtschaftliche Situation in der Welt, in Deutschland und so weiter. Können wir uns höhere Löhne leisten? Wie viel müssen eigentlich Hartz-IV-Empfänger bekommen? Wie viel dürfen sie höchstens bekommen? Also da beteiligt sich ja die FR sehr intensiv an der Diskussion, die momentan bundesweit geführt wird, nämlich wo liegt eigentlich die Grenze der zumutbaren Armut? Nicht zuletzt hat man jetzt in den letzten Tagen nach Weihnachten wieder gehört, ein schöner Streit zwischen dem SPD-Vorsitzenden Beck und seinen Kompagnons aus der CDU. Der eine sagt, so ist die Grenze der Zumutbarkeit für unser Volk eigentlich eingetreten. Die anderen sagen, nein, 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 jetzt dürfen wir mit den Reformen nicht aufhören. Und es ist so klar wie nur was. Gestritten wird darum, was den Leuten an einer Armutsspirale nach unten zugemutet werden kann. Also da ist natürlich klar, das ist offizielle Politik, das muss sein, das gehört zu den Notwendigkeiten. Und hier zu sagen, liebe Leute, spendet mal für die armen Leute, es wäre kontraproduktiv, es wäre absurd. Und es ist natürlich klar, da hast du völlig recht, wenn man sagt, man möchte eine Spende machen, dann muss natürlich so etwas vorliegen wie, naja, das ist aber ein ganz besonders armes Würstchen, der mit den ganzen Zumutungen noch nicht einmal mehr zurechtkommt. Und nur dafür gibt es dann die Erklärung, auf die du hingewiesen hast, das ist dann die Kette unglücklicher, zufälliger Ereignisse, die sich hier akkumulieren, die natürlich genauso auf den allgemeinen Grund verweisen, aber dem einen oder anderen eben nicht die Möglichkeit gegeben ist, damit umzugehen, wie all die anderen Millionen, die in Armut leben und damit noch irgendwie über die Runden kommen. Diese Leute offenbar nicht. Also liegt es auch an denen besonders und an deren besonderen Schicksal. Das ist überhaupt das Material, das dann sich eignet dafür, dass man so etwas wie Mitleid empfindet, um dann zu sagen, dem armen Schwein muss ich mal unter die Arme greifen.
Wir hatten ja erklärt, an verschiedenen Beispielen, wie das Spendenbewusstsein angesprochen wird, am Beispiel von einigen Schilderungen, die wir der FR entnommen haben, und wie das Spendenbewusstsein funktioniert auf Seiten der Bürger und Zeitungsleser, die es sich angelegen sein lassen, angesichts der Not in dieser Gesellschaft ihren Obolus, ihr Almosen abzuliefern. Dazu wird das, was in dieser Gesellschaft an Organisation von Arbeit und Gesundheit, von Bezahlung für die Arbeit gegeben ist, verwandelt in ein Einzelschicksal. Migge und ich hatten diese Sache versucht herauszuarbeiten und ich möchte eigentlich da nur noch einen Punkt hinzufügen, der dieser Aufbereitung des Schicksals zu entnehmen ist. Es geht ja nicht nur um die Einzigartigkeit des Falls, von wegen kennzeichnend für die Organisation von Arbeit und mit der Arbeit Armut und Reichtum und Unternehmertum in unserer Gesellschaft. Es sind einzelne Fälle, die mit diesem Leben tragischerweise nicht zurechtkommen. Und diese Umstände verweben sich so, dass es immer dieser einzelne Fall ist, der der Grund und diese besondere Konstellation der Umstände, die den Grund für die elende Lage abgibt. Migge hatte zum Schluss darauf hingewiesen, dass sich eine normale Meldung über Hartz IV und das massenhafte Elend der Arbeitslosen nie dazu eignet, zur Spende aufzurufen. Den Höhepunkt erreicht die Schilderung des Schicksals noch an einem anderen Punkt. Der Arme selbst wird zum Gegenstand der Besprechung. Und zwar weist der Arme, der vorgestellt wird von der FR, eine besondere Qualität auf. Es ist immer ein besonders hochstehender, moralisch hochstehender Mensch. Die Fälle, die besprochen wurden, zeigen arm und anständig. Trotz harter Schicksalsschläge hat sich der Mensch nicht zu Schulden kommen lassen. Im Gegenteil, er hat sich aufgeopfert und den Kindern das Studium ermöglicht, die kranke Mutter gepflegt, den armen Vater gepflegt und war sich nicht zu schade, die Wäsche anderer Leute zu bügeln, auch wenn er von dem Lohn nicht leben konnte. Diese Arme verdienen unser Mitleid und unsere Hilfe. Ja, so, wer sich so aufführt in dieser Gesellschaft, der verdient mindestens in der FR ein Adelsprädikat. Allen von oben verordneten Zwängen, anspruchs- und widerspruchslos nachgekommen. Alle sich mit Notwendigkeit einstellenden Schicksalsschläge, die sich der Organisation, der Arbeit in dieser Gesellschaft verdanken, ertragen, geduldig ertragen. Sich abgestrampelt beim Versuch, über die Runden zu kommen und immer anständig geblieben in diesem armen Leben und sich aufgeopfert für die Seinen. Das ist das Idealbild des Armen, das die FR zeichnet und der dann die Spende verdient. Es ist der moralisch hochwertige Untertan, der hier dem Spender als Prüfstein vorgelegt wird, beziehungsweise der dem Spender anempfohlen wird, weil der verdient die Unterstützung. Er ist wirklich bei allem Anstand erfolglos geblieben. So wird ausgerechnet, anlässlich von Armut und Verelendung in einem reichen Land, der Imperativ propagiert, sich brav, anspruchslos und untertänig in das armselige Schicksal zu schicken, das diese Gesellschaft systematisch und massenhaft produziert. Von wegen also Menschenwürde einfach geholfen, weil sie arm dran sind und jede Hilfe gebrauchen können. Das ist mehr als zynisch, was sich die FR und das kritische Bewusstsein da leisten.
Ja, notwendig ist das, diese Darstellung aber schon, weil nur dann kommen ja auch die Helfer richtig raus. Ich will es mal so ausdrücken, in jeder Spendenaktion, jetzt ist es egal, ob es Brot für die Welt ist und die Hilfe für die Tsunami-Opfer, die vor 2 Jahren massenhaft angefallen sind, die TV-Aktion für Leukämiekranke oder eben, was wir heute als Beispiel hatten, die FR-Aktion für verarmte alte Leute. In jeder Spendenaktion wird die Hilfsbedürftigkeit von Menschen zum Anlass für eine Feier der ganz besonderen Art gemacht. All die guten Menschen nämlich, die sich zu Spenden aufrufen lassen, beweisen sich mit ihrer guten Tat gegenseitig, dass die Welt, und das ist ja kontrafaktisch, wie wir heute schon ein paar Mal darauf hingewiesen haben, dass die Welt nicht nur von Gemeinheiten, Gegensätzen und der berühmt-berüchtigten Ellbogenmentalität mit den entsprechenden Opfern bestimmt ist. Vielmehr zeigen die Spendenhilfeaktionen für diese Opfer, dass es auch so etwas wie Selbstlosigkeit gibt, sich füreinander verantwortlich fühlen, Gutherziges für und miteinander, Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe, Solidarität, da gibt es ja 1000 Chiffren für ein und dasselbe. Dann kann man natürlich, wenn man so etwas inszeniert, dann nach Weihnachten auch ganz groß, wie das in der FR passiert ist, eine Seite vollschreiben mit Bildern, wo diese Spendenhilfeaktion notgemeinsam lindern, sich selber feiert. Da sitzen dann all die alten Leute rum, denen man hat etwas zukommen lassen, sowie die Spender, die sich jetzt darin feiern lassen, dass sie den alten Leuten geholfen haben. Will das mal nochmal so ausdrücken. Ein Ideal, dass seine dauerhafte Konjunktur daraus bezieht, dass es in der Realität des alltäglichen Lebens anders, nämlich schlimm und brutal zugeht, ist das, was dort inszeniert und gefeiert wird. Also das lebt geradezu davon, dass es in der wirklichen Welt nicht so ist, sondern dass man sich beweist, na, daneben gibt es aber doch noch die anständigen Leute, nicht nur die Armen, die anständig geblieben sind, sondern auch diejenigen, die denen dann helfen und darin ihren Anstand beweisen. Und so lebt dann zugleich auch noch das Bedürfnis, oder so wird das Bedürfnis unterstrichen, dass man die Welt dann doch nicht ganz so schlecht finden muss, wie sie in Wirklichkeit ist. Die gemeinschaftlichen guten Spendetaten und Täter, die sorgen dann für Licht in dieser dunklen Welt. Oder im Klartext mal gesagt, solche Aktionen retten die gute Meinung, die man von der Welt haben will. So schlimm kann die Welt doch nicht sein, wenn es so viele Menschen gibt, die ein Herz für die Opfer haben. Das ist dann zusammengefasst die Botschaft, die diese Spendenaktion hat.
Also, aus dem Kapitalismus wird ein Schicksal. Aus dem Proleten wird eine hochanständige, bemitleidenswerte Person. Aus der Konkurrenzgesellschaft wird eine Gemeinschaft, wo es Wärme gibt aufgrund des Anstands, den die Spender zeigen. Die Spender sind geradezu kongenial zu ihren Opfern, auch hochanständige Leute. Und nicht einfach solche, die Geld übrig haben und sagen, okay, da hast du einen 50er. Und damit bekommt natürlich, wenn du es so siehst, Mieke, und da teile ich voll deine Meinung, die Spende auch eine andere Bedeutung. Sie ist nämlich gar nicht einfach der 50er. Die warme Suppe für den Arbeitslosen, die Brille für die Oma, die beschränkte materielle Hilfe, die in dem Fall, genau in dem Fall, die Suppe verschafft, einmal den Hunger stillt und der Oma wieder verhilft, Zeitung zu lesen oder Fernsehen zu schauen. Sie ist nicht einfach dieser kleine Beitrag an diesem einen Punkt, dass der Empfänger seine beschissene Lage ein klein wenig besser aushält oder aushalten kann. Vielmehr ist die Spende ein Beleg, dass es auch Mitmenschlichkeit in dieser Welt gibt. Ein Zeichen für Mitmenschlichkeit. Damit klärt sich auch auf, wieso ein Spender nicht an dem Widerspruch irre wird, dass seine Spende das Elend, das er wahrnimmt, nicht nur nicht behebt, sondern braucht, darauf beruht, dass es dieses Elend gibt. Es ist sozusagen der Nährboden, die Grundlage, die nötig ist, damit der Spendenbereitschaft und der Spendenbewusstsein sich voll entfalten können. Und der Impuls zur Hilfe wird zur guten Tat, die beweist, dass die Welt nicht nur aus Herrschaft, Ausbeutung und Interessengegensätzen besteht, sondern dass es viele Leute mit guten Absichten gibt, die hinter der Hilfe stecken und ihre moralisch hochwertige Haltung unter Beweis stellen. Das wird mit der Spende bewiesen. Die Spender beweisen sich so, dass sie nicht einfach, wie in ihrem Werkeltagsleben, die Konkurrenzgeier oder auch die zur Konkurrenz gezwungenen, die sich auf die Konkurrenz einlassenden Personae Dramatis der bürgerlichen Gesellschaft sind, die sich in den Verhältnissen bewähren müssen und wollen, die zu dieser Gesellschaft gehören. Vielmehr pflegen sie neben ihrem alltäglichen Gegeneinander auch das schöne Bild von sich als Mitmenschen und von der Welt als herzliches Miteinander. Dieses Bedürfnis, das moralisch-sittliche Weltbild, die schönfärberische Lüge, in der Welt wäre alles halb so schlimm, weil es doch auch Spender und ihre Bereitschaft gäbe. Das wird von der Spenderei befriedigt.
Angesichts der fortgeschrittenen Zeit, ich möchte noch auf eins hinweisen. Ich habe in der Süddeutschen Zeitung noch einen Kommentar zu diesem Thema gefunden. Und da habe ich dann auch nicht gewusst, ob ich lachen oder weinen soll, weil es den Zynismus dieses ganzen Wesens so schön anschaulich macht und sich offensiv dazu bekennt. Ich möchte das mal kurz zitieren. Das ist aus der Süddeutschen Zeitung vom 20.12. des letzten Jahres. Also circa 14 Tage ist es jetzt her. Und da heißt es so: Mitleid ist flüchtig. Es rührt am ersten Tag zu Tränen und treibt am zweiten Tag zur Banküberweisung. Doch sich auch noch nach einem Monat fremdes Leid zu vergegenwärtigen, ist die Sache einer Minderheit. Schlecht für alle Projekte jenseits der medienwirksam geleisteten Katastrophenhilfe. Soweit mal das erste Zitat aus diesem Kommentar. Dem kann ich nur Folgendes entnehmen. Naja, das mit dem Mitleid ist so eine Sache. Wenn man irgendwie ein armes Würmchen sieht, und oft werden einem ja dann auch diese Schicksale aus fernen Ländern vorgeführt, wenn man die armen Würmchen sieht, die krank und sonst wie lädiert sind, ja, das rührt einen zu Tränen. Und dann ist man sogar so gerührt, dass man auch etwas springen lässt. Und kaum hat man es springen lassen, ist die Sache auch wieder rum. Dann interessiert einen das Schicksal nur noch nebenher und meistens hat man es nach einem Monat, wie es hier steht, auch schon wieder vergessen. Eigentlich könnte man jetzt hier den Schluss ziehen und sagen, das ist keine besonders gescheite Stellung zur Welt, die sich mal das Mitleid leistet und auch dann auch schon genau weiß, wie lange dieses Mitleid hält. Eigentlich ein sehr vernichtendes Urteil über das gesamte Spendenwesen. Aber der Herr Drobinski, das ist nämlich der Kommentator aus der Süddeutschen Zeitung, hört an dieser Stelle nicht auf. Er will das Urteil über das Spendenwesen, das da ja rauskommt, nicht einfach so stehen lassen. Also fährt er folgendermaßen fort. Die Deutschen spenden viel und darauf können sie stolz sein. Sollen sie stolz sein. Dann, ich lasse etwas weg, hört er mit folgender Feststellung auf. Der Fremde ist dein Nächster. Das ist der entscheidende zivilisatorische Fortschritt gegenüber allen Stammesethiken, die nur das eigene Mitleid, den eigenen Glaubensbruder im Blick haben. Das ist realistischerweise nicht jede Stunde des Jahres durchzuhalten. Aber Weihnachten ist eine gute Gelegenheit. Eine so verstandene Spende darf ruhig in einer TV-Schau akquiriert werden und das übers Jahr angewachsene, schlechte Gewissen beruhigen. So viel Egoismus darf schon sein. Zitat Ende. Also der Kommentator, der hier zum Spendenwesen sein Bestes gibt, der ist abgebrüht genug zu sagen, naja, machen wir uns nichts vor. Mitleid, das können wir uns eigentlich nicht leisten. Insofern, wenn wir Weihnachten daran erinnert werden, werden wir eigentlich nur an unser schlechtes Gewissen erinnert, dass wir das mit der Armut, die andere betrifft, locker umgehen, locker leben können. Aber, so jetzt kommt der Purzelbaum rückwärts, sagt er, es gibt eine Methode, quasi das schlechte Gewissen zu beruhigen, und das ist die Spende. Das ist wie in der katholischen Kirche, man kann Sünden begehen, dass es nur so kracht, und dann geht man zum Pastor und legt seine Beichte ab und die Sache ist abgegolten. So ungefähr stellt der Mann das dar. Das ist ein gesunder Egoismus, sagt er sogar. Mit einer Spende kann man sich sein eigenes schlechtes Gewissen, das sich akkumuliert, beruhigen. Schlechtes Gewissen heißt übrigens, naja, irgendwie findet man die Sache ja nicht in Ordnung, dass es auf der Welt so zugeht. Aber sich groß drum kümmern, mal Rechenschaft drüber ablegen, warum es so ist, welchen Beitrag man eigentlich selber dazu leistet oder zur Abschaffung von diesem Elend und dieser Armut leisten könnte, ja, das kommt nicht in Frage. Man zahlt seinen Ablass und die Sache ist erledigt und das ist gesunder Egoismus. Und die Botschaft heißt, naja, und wenn es nur das ist, da kommen dann, die Deutschen sind, glaube ich, nach den Amerikanern die zweite Nation in der Spendenweltrangliste, steht auch noch in dem Kommentar drin. Wenn es so zusammenkommt und man den Tsunami-Opfern oder sonst irgendwem helfen kann, ist doch was geleistet. Und also unser Kommentar dazu haben wir jetzt eine ganze Stunde lang ausgebreitet. Hier ist nur noch mal zusammengefasst, dass die bürgerlichen Profis der Meinungsbildung sich da überhaupt nichts vormachen, worum es dabei geht. Und dass die ganze Sache einen zynischen Touch hat. Dazu bekennt er sich und sagt, das können wir gar nicht ändern, das ist so. Und insofern ist diese Leistung dann trotzdem zu spenden in Ordnung.